Ich bin Michael Wielert und begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Spiritualitätssendung. Das Thema ist Jesus lieben lernen. Der zweite Teil in dieser Reihe. Als Referenten darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Hans Buob, er ist Palutiner, Exerzitienmeister und uns zugeschaltet aus Hochaltingen. Ein herzliches Grüß Gott, Pater Buob.
Ja, grüß Gott.
Wir haben bereits in der ersten Sendung von Ihnen gehört über das Verlangen nach Heiligkeit und den Entschluss zur Heiligkeit. Wie ich mich auch persönlich zurückerinnere, ging es auch, dass Liebe Wachstum ist. Und so freue ich mich heute, dass wir weitergehen auf diesem Weg, auf diesem Wachstum der Liebe, Jesus lieben lernen, gemeinsam mit Ihnen, Pater Hans Buob.
Ja, liebe Zuhörer, dann wollen wir versuchen, diesem Wachstum nachzuhelfen. Denn lieben lernen heißt ja, das ist nicht etwas von heute auf morgen, sondern es ist, wie alles Leben, organisches Wachstum. Und heute möchte ich den Gedanken mit Ihnen durch betrachten, die Liebe Gottes zu uns, die weckt eigentlich unsere Liebe zu ihm. Das heißt, ich muss mich von dieser Liebe Gottes zuerst ansprechen lassen. Ich muss sie überhaupt erst zulassen. Und das ist nicht einfach nur eine Theorie, sondern alles, was real ist, ist erfahrbar. Und das entzündet in mir die Antwort. Deshalb die Heiligkeit, von der wir letztes Mal auch gesprochen haben, was ja ein anderes Wort ist eigentlich. Die Heiligkeit des Menschen besteht ganz und gar eben in der Liebe zu Jesus Christus, unserem höchsten Gut. Darum sagt er, mein heiliger Stifter Vinzenz Paluti, wer liebt, ist heilig. Darum haben wir uns letztes Mal uns ja diese Gedanken gemacht, nicht, dass wir nach der Heiligkeit uns sehnen und dass wir auch einen Entschluss fassen. Wir wollen diesen Weg gehen, Jesus lieben zu lernen. Also Heiligkeit ist ganz und gar eigentlich Liebe zu Jesus Christus. Und wer Jesus liebt, sagt er ja selber, ist der Liebe des Vaters gewiss, nach Johannes 16, 27. Nämlich der Vater selbst liebt euch, da ihr mich geliebt habt. Der heilige Franz von Sales, der bekannte Seelenführer, er sagt, und ich glaube, das ist jetzt etwas, was wir uns sehr zu Herzen nehmen sollten. Manche sehen die Vollkommenheit, also Heiligkeit, Vollkommenheit, in einem strengen Leben. Darum haben manche Angst davor, ja. Andere sehen die Vollkommenheit im Beten. Andere sehen die Vollkommenheit im häufigen Empfang der Sakramente oder auch im Almosen geben. Sie spüren, das sind Dinge, selbstverständlich gehören die dazu, aber die Heiligkeit, Vollkommenheit darin zu sehen, da ist Franz von Sales anderer Meinung. Er sagt, doch sie täuschen sich. Jetzt werden wir neugierig. Die Vollkommenheit, sagt er, besteht darin, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Dass dazu natürlich auch das Gebet gehört, das ja ein Ausdruck der Liebe ist. Ja. Aber ich bete nicht, um vollkommen zu werden, sondern das Gebet ist ein Ausdruck der Liebe. Das Sakramente zu empfangen, das heißt, Gottes Liebe in mich aufzunehmen. Ja, das ist das, was in mir wieder die Liebe, mich liebesfähig macht. So also Franz von Sales. Die Vollkommenheit besteht darin, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Ich habe letztes Mal über diese Liebe gesprochen, dass das nicht einfach irgendein Gefühl ist. Das kann mal da sein, aber das trägt nicht. Das Gefühl, das kann kommen, kann gehen, ist zwar ganz nett und angenehm, aber die wahre Liebe ist selbstlos. Es ist ein Tun der Liebe, sage ich immer. Dass ich Zeit nehme für Gott, auch wenn ich keine Lust habe. Wenn ich die Sakramente empfange, um jetzt einmal diese Beispiele zu nennen, auch wenn ich jetzt gar keine Lust habe, in die Kirche zu gehen. Ich sage, Herr, aus der Liebe zu dir tue ich es, Liebe des Tuns. Und dann erfahre ich aber etwas in mir. Das tue ich nicht einfach theoretisch und dann ist es abgehakt, sondern ich werde im Anschluss etwas in meiner tiefen, ganz nicht im Gefühl, sondern tiefen, wahrnehmen, die Früchte des Geistes. Ein Friede, eine Zufriedenheit, eine Freude, je nachdem. Im Kolosserbrief 3,14 heißt es, vor allem habt die Liebe. Sie ist das Band der Vollkommenheit. Also auch Paulus sagt dasselbe wie Franz von Sales. Vor allem habt die Liebe. Sie ist das Band der Vollkommenheit. Vielleicht könnte man einfach zum tieferen Verständnis, denn ich, wissen Sie, so in meinem Innern höre ich immer gleichsam die Fragen meiner Zuhörer, was ist diese Liebe? Ich spüre ja nichts, ich fühle ja nichts, nicht? Und dass wir uns einfach immer wieder bewusst werden, es ist ein Tun der Liebe. Wenn Jesus spricht, und das ist der Kern seiner Botschaft, vom Umdenken. Das Gegenteil von dieser Liebe ist die sogenannte Eigenliebe. Das heißt, ich mache mich zum Maß aller Dinge, ich sehe alles von mir her, und das ist ja ganz stark in uns drin, darum braucht es dauernd diese Bekehrung zur Liebe. Wenn sie Eigenliebe will nur geliebt werden, Eigenliebe will nur anerkannt werden, Eigenliebe wehrt sich gegen Kritik, wehrt sich gegen Infragestellung, wehrt sich gegen Enttäuschungen, wehrt sich gegen Misserfolg, nicht? Die Eigenliebe sieht immer gleich alles gegen sich und reagiert oft mit Hass oder mit Wut und so weiter. Das ist genau das Gegenteil. Die Liebe ist Umdenken, nicht mehr von mir her denken, sondern von Jesus her denken. Alles von ihm her sehen. Herr, was willst du sagen? Was bedeutet, was ich jetzt erlebe, von dir her? Auch das Ungute, was an mich herankommt, was willst du mir damit sagen? Denn all das ist Sprache Gottes. Gott spricht durch zwei Ursachen. Es ist mir immer wieder wichtig, dass wir uns immer wieder auch ein bisschen mehr Klarheit verschaffen. Was ist denn das Lieben aus ganzem Herzen? Wenn Sie in der Eigenliebe, da ist mein ganzes Herz, Herz ist das, ja, das Innerste des Menschen, ja. Das Innerste der Person ist alles auf mich ausgerichtet. Das ist genau das Gegenteil von Liebe. In der Liebe ist das Herz, ist alles auf das Du ausgerichtet. Du bist mir wichtig. Auch im Sinn der Menschen. Auch du Mensch, der du mir schwerfällst, du bist mir trotzdem wichtiger als ich. Das ist eine Sache des Verstandes und Willens. Nicht? Ich gehe auf diese Forderung Jesu ein und erfahre aber auch die Wirkung dieser Liebe. Nicht? Also, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und darum sagt Augustinus, hab die Liebe und dann tu, was du willst. Du wirst nie etwas gegen dich oder gegen andere tun. Und du wirst immer befreiend handeln. Auch beim Propheten Jeremia 31,3 offenbart Gott etwas Wunderbares. Eigentlich würde dieser Satz genügen, um in ein ganz persönliches Verhältnis mit Gott einzutreten. Nämlich, hier offenbart sich Gott mit, wenn er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Was wollen Sie mehr wissen von Gott? Was wollen Sie Größeres wissen von Gott? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Von Anfang an, obwohl ich dich gekannt habe. Ich habe dich schon geliebt, als du noch gar nicht warst. Meine Liebe, in meiner Liebe warst du schon als Sehnsucht da. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Wenn Sie, wie antworte ich auf einen solchen Gott? Also noch bevor ich in der Welt kam, ja noch bevor die Welt selber war, galt mir seine Liebe. Und jetzt ist die Frage, verdient dieser Gott eigentlich nicht meine Gegenliebe? Und da spüren Sie, wir müssen zuerst auf Gott schauen. Wir müssen diesen Satz, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, den müssen wir zuerst mal ins Herz lassen, betrachten, ernst nehmen, wahrnehmen. Und ich möchte zwei Quellen mit Ihnen durchbetrachten, wo wir auf diese wirklich ewige Liebe Gottes stoßen. Das erste ist das Leiden Jesu Christi. Es ruft uns zur Gegenliebe. Das Leiden ist eigentlich ein Höhepunkt der Liebe. Ich wage manchmal zu sagen, Liebe, echte Liebe, wird immer auch leiden. Leiden um den Geliebten, der vielleicht falsche Wege geht, was auch immer. Liebe wird immer auch leiden. Und ich denke, dass gerade der Liebende oft ins tiefste Leiden geführt wird, um den Geliebten. Also das Leiden Jesu Christi ruft uns zur Gegenliebe. Und da schauen wir wieder auf ein wunderbares Wort Gottes. Beim Propheten Hosea 11,4 heißt es, mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ein wunderbares Bild. Gott kommt nicht mit dem Holzhammer. Da ist nirgendwo Zwang. Liebe kennt keinen Zwang. Liebe wirbt und Liebe ist bereit, enttäuscht zu werden. Und das erleben wir in Gott. Er möchte alle Menschen retten. Am liebsten würde er sie zwingen, dass sie gerettet werden. Aber das ist gegen seine Liebe. Denn sie sollen ja mit Liebe antworten. Und das ist immer nur in Freiheit möglich. Alles, was Zwang ist, hat mit Liebe nichts zu tun. Und was ob Worte oder Taten mich unter Druck setzen, hat nichts mit Liebe oder mit Heiligem Geist zu tun. Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich denke, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn Sie einmal ganz ehrlich in Ihre Lebensgeschichte zurückblenden, nachher, oder sobald Sie ein bisschen Zeit und Gebetszeit haben, mal an jene Momente sich zu erinnern, wo Sie diese Bande der Güte Gottes wahrgenommen haben, wo Sie diese Seilen der Liebe wahrgenommen haben, wo Sie irgendwo angesprochen waren von Gott, aber Sie haben es dann wieder vergessen, es ist wieder versurrt, sagt man schwäbisch, und man hat wieder gottlos, Gott vergessen gelebt. Gott zwingt sich nicht auf. Er lädt ein und es sind immer wieder Momente, wo er einlädt, wo wir diese Bande der Güte und die Seile der Liebe spüren. Gott will mit seinen Wohltaten zum Beispiel uns für die Gegenliebe gewinnen. Er will uns einladen durch seine Wohltaten. Wenn Sie nur bedenken, er hat uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen. Ich habe das schon oft erklärt, aber vielleicht sind Leute dabei, die es noch nicht erklärt haben. Das Bild und Gleichnis bestimmt jeden Menschen, also auch den, der Christus nicht kennenlernt, der die Erlösung nicht kennenlernt. Auch er ist nach Bild und Gleichnis Gottes geschaffen. Nämlich, wir entdecken in uns, jeder Mensch, etwas von Gott, was zum Beispiel ein anderes Geschöpf wie ein Tier nicht hat. Und daran erkennen wir ja auch diese Bande der Liebe, wo Gott mich zieht. Und zwar, es sind Eigenschaften, die wir in Gott finden. Nämlich, der Mensch kann lieben und Liebe sehnt sich nach Ewigkeit. Der Mensch kann lieben und Liebe sehnt sich nach Ewigkeit. Es gibt keine Liebe, die sagt, ich lebe jetzt mal 8 Tage oder so oder 2 Jahre und dann höre ich wieder auf. Das ist keine Liebe. Liebe sehnt sich nach Ewigkeit. Sie kennen ja das Wort, wenn sie nur ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Das ist doch diese Sehnsucht. Da, wissen Sie, das ist der Dichter ausgedrückt, was jeder Mensch in sich spürt. Das heißt, in uns ist etwas drin nach Ewigkeit. Der Mensch ist letztlich von seinem innersten Wesen her, von seinen Wahrnehmungen her, das kann er ja wahrnehmen, das ist ja keine Einbildung, ist der Mensch eigentlich letztlich nicht einverstanden, dass mit dem Tod aus ist. Auch wenn Atheisten und solche Leute das so lässig vor sich hin sagen, ja, mein Tod ist aus. Aber sie werden nie behaupten können, dass sie ganz tief im Innern vollkommen damit zufrieden sind. Sie haben sich vielleicht das alles eingeredet und totgeschlagen, was wirklich in ihnen ist. Und wenn sie das wieder wecken, zulassen, werden sie merken, eigentlich ist in mir eine Sehnsucht nach ewigem Leben. Das hat ein Tier nicht. Das hat ein anderes Wesen nicht. Anderes Geschöpf. Oder genauso spüren wir sind nicht mit etwas Zeitlichem zufrieden. Das füllt uns nicht aus. Ein Tier ist zufrieden, das kann hinlegen, das ist alles okay. Der Mensch aber, wenn er meinetwegen hat etwas Neues geschaffen, hat vielleicht ein Häusle gebaut oder sich sonst etwas Wertvolles angeschafft und ist im Moment scheinbar glückselig. Aber das bleibt nicht. Wieder gewöhnt er sich dran, auf einmal gibt es noch etwas anderes, noch etwas Wertvolles, etwas Schöneres. Ja, und Mensch, wenn er beginnt, sein Häusle wieder umzubauen, noch anderes noch hinzufügen und so weiter. Verstehen Sie, er ist nicht einfach bleibend vollkommen zufrieden, er braucht nichts mehr, um glücklich zu sein. Nein, es ist in ihm ein dauerndes Drängen nach mehr, nach dem Unendlichen. Schauen Sie, das sind die Eigenschaften Gottes. Das ist das Bild und Gleichnis Gottes, nach dem jeder Mensch geschaffen ist. Und wissen Sie, und deshalb kann jeder Mensch das in sich wahrnehmen, dass das ja wahr ist. In mir ist etwas, was eigentlich nicht zu einem Geschöpf gehört. Geschaffen sein heißt eben geschaffen sein und leben, bis der Tod sich ereignet. So wie bei allen anderen geschaffenen Wesen. Nein. Der Mensch ist damit nicht zufrieden, er hat etwas ganz Tiefes in sich. Und wenn das alles nicht wäre oder nicht eintritt, dann wäre der Mensch das einzig unvollendete Geschöpf dieser Welt. Also auch hier bedeutet wieder, wir müssen ehrlich sein. Zu dem, was in uns ist, in uns eingeschaffen ist, Bild und Gleichnis Gottes. So etwas Wunderbares. Jeder kann das in sich wahrnehmen. Dann weiter. Es geht ja darum, wie sehen denn die Bande der Güte und die Seile der Liebe aus, mit denen er uns zieht? Das ist einmal das, was in uns eingeschaffen ist. Das nach ihm wie von selber strebt. Wissen Sie, darum kann kein Mensch die Sehnsucht eines anderen Menschen erfüllen. Keiner. Jeder muss den anderen enttäuschen, denn unser Sehnen geht immer nach Ewigkeit und kein Mann und nach dem Unendlichen und kein Mensch kann uns das geben. Und deshalb überfordern wir jeden Menschen, von dem wir das erwarten, was nur der unendliche Gott geben kann. Vielleicht wird Ihnen dabei manches klar, auch in Ihrer Beziehung zu Ihrer eigenen Ehegatten oder zu einem gut befreundeten Menschen. Nicht, dass sie plötzlich merken, ich bin immer enttäuscht, nicht, ich erwarte immer mehr und der kann es nicht geben. Er kann es nicht. Und das ist seine Weiterleitungsfunktion hin auf Gott, auf den, der es kann. Aber nur muss ich das wahrnehmen. Dann weiter. Dieser Gott hat den Himmel und die Erde und so viele Dinge liebend zum Wohl des Menschen geschaffen. dass der Mensch aus Dankbarkeit für diese vielen Geschenke eigentlich seinen Schöpfer liebe. Wenn Sie, wir nehmen diese Erde einfach so selbstverständlich. Wenn wir denken, er hat von Ewigkeit uns also geliebt. Und vor aller Ewigkeit schon, und dann, bevor wir ins Leben traten, hat er alles vorbereitet. Wie eine Mutter eine Geburt vorbereitet, ja? Liebend. Alles, was wir brauchen. Wissen Sie, mir fällt das immer wieder auf, wenn Sie so erfahren, wie unsere Wissenschaft so auch auf andere Planeten versucht zu steigen. Sie brauchen zwar einige Monate, ist ja gerade wieder so etwas unterwegs. Aber was finden Sie? Was finden Sie? Sie finden immer Steinwüste. Nicht? Und Sie wollen immer noch mehr finden. Und da fragt man sich, was ist diese Erde? Dieser Planet, ausgerechnet nur dieser Planet, hat Boden, wo etwas wächst, hat Pflanzen, hat Tiere, hat in der Erde so viele Werte, Dinge, die wir für unser Leben brauchen. Nicht? Also bis hin zum Gas und Erdöl und weiß ich was alles und die ganzen Werte, die wir aus der Erde graben. Also wenn Sie sich überlegen, was da alles vorbereitet ist, nur bis jetzt bitte nur auf diesem Planeten, auf keinem anderen. Warum nur auf dem? Ist doch ganz eigen. Wenn ich an diesen Gott glaube, wenn ich das Wort dieses Gottes glaubend annehme, dann kann ich nur staunen. Er sagt, du hast es vorbereitet für mich. Du hast das alles so gestaltet. Wissen Sie, dass der große Einstein gesagt hat, manche halten mich für einen Atheisten, aber ich bin keiner. Ich bin gespannt, diesem großen Geist zu begegnen, der das alles ausgedacht hat. Und dann noch müsste man dazu sagen, für mich. Aus lauter Liebe zu mir hat er das alles vorbereitet. Und er freut sich, wenn ich das wahrnehme. Nicht? Wissen Sie, wir nehmen ja die Schöpfung einfach so hin. Wir benutzen sie noch, um Geschäft zu machen, alles. Gut, warum nicht, dass man damit auch Geld verdient als Landwirt, ist ja auch natürlich. Aber das noch etwas viel Größeres ist doch da in der Schöpfung drin. Und das übersehen wir. Dieses Vorbereitete einer unendlichen Liebe ganz persönlich zu mir. Und deshalb leben Sie mit offenen Augen, bitte, um etwas von diesem Gott zu entdecken. Und deshalb sagt Augustinus, Himmel und Erde mit allen Dingen rufen mir zu, dich zu lieben. Also alles, der Makrokosmos, Himmel, Erde, Mikrokosmos, alles Geschaffene, ja, ruft mir zu, lieb doch deinen Schöpfer, der für dich das alles ausgedacht hat, um dir Freude zu machen, um dich glücklich zu machen. Ja, aber eben um dich seine Liebe entdecken zu lassen, das ist das Entscheidende. Die Heilige Maria Magdalena von Pazzi, die spürte schon im Anblick einer schönen Blume das Aufflammen ihrer Liebe zu Gott. Und sie hatte so ausgedrückt, mein Herr und Gott hat also von Ewigkeit gedacht, in dieser Blume seine Liebe zu mir sprechen zu lassen, sagt sie. Dann wissen Sie, wenn Sie das mal so ernster nehmen, bewusster, Sie nehmen manchmal so eine einfach schlichte Blume, vielleicht manchmal ein ganz kleines Blümchen, das man übersehen kann, plötzlich wahr. Und es ist eine Blume, die nur einmal blüht. Die blüht nie wieder. Die nächste ist anders. Sehen Sie, uns ist geschaffen, nicht einfach nur so, sondern wenn wir Gott ernst nehmen, um dir, der du sie gesehen hast, etwas von seiner Liebe zu offenbaren. Du für dich habe ich sie geschaffen. Dir wollte ich meine Liebe offenbaren. Und ein weiteres. Dann hat er sich ja selbst mir geschenkt, um unsere Liebe ganz an sich zu ziehen. Es heißt bei Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn dahingab. So sehr. Utos gar heißen so. Vorausgeht diese Erhöhung der Schlange in der Wüste. Nicht? Und wer auf sie schaute, wurde geheilt, obwohl er von Giftschlangen gebissen wurde. Also es war ein Vorbild, diese eherne Schlange war ein Vorbild für den gekreuzigten Christus. Nicht? Wer auf ihn, den Gekreuzigten, schaut, auf diese Liebe Gottes, der wird gerettet, der wird heil, der wird Erlösung finden. Nicht? So, wenn du es wissen willst, sagt Johannes, dann schau auf das Kreuz. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. Und indem er uns eben seinen Sohn sandte, ne, und im Sohn sich selbst, ja, wir können es ja nicht trennen, diesen Sohn, der unsere Sündenlast trug, hat er uns alles Gute geschenkt. Das, was wir Gnade nennen, also das göttliche Sein, das göttliche Leben, seine Liebe und den Himmel, das heißt die ewige Teilhabe an seiner unendlichen Herrlichkeit, an seinem unendlichen Glück. Aber das größere Geschenk von all dem im Vergleich zu dem ist der Sohn selbst, ist Jesus Christus, ist eine Person. Nur eine Person kann uns wahre Liebe erweisen. Im Römerbrief 8,32 heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Wenn ich jemand etwas gebe, gebe ich etwas, aber letztlich nichts. Wenn ich mich gebe, gebe ich alles. Und das ist Liebe. Ich bin ganz für dich da, nicht für mich. Ich bin ganz für dich da, Gott, nicht für mich. Und so auch er. Alles hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Wenn Sie, das ist auch ein Wort, das kann man nicht einfach bloß lesen, das muss man betrachten. Das muss man ins Herz lassen. Nicht? Und wir werden spüren, der Mensch, der sich auf diesen Jesus einlässt, auf dieses Alles Gottes, der wird die Erfüllung all dieser Sehnsüchte in sich wahrnehmen, die er in sich trägt, all diese Eigenschaften Gottes nach dem Unendlichen, Ewigen. Und auch der Sohn hat sich in großer Liebe zu uns selbst gegeben. Der Vater hat sich ihm Sohn gegeben. Der Sohn hat sich auch selbst gegeben. Im Galaterbrief 2,20 heißt es, er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Das ist eben Liebe, sich geben. Und das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Eigenliebe ist sich behalten. Liebe ist von sich weggehen, ist umdenken, von Gott her denken, von Gott her urteilen, nicht von mir her. Nicht ich bin das Maß für die Menschen und für die Welt, sondern Gott ist das Maß für mich, die Menschen und die Welt. Das ist eine total andere Sicht und befreit mich vor vielen negativen Reaktionen, die mich selber krank machen und die Menschen und menschliche Gesellschaft stören und zerstören. Wir erleben es ja in schrecklichster Weise auf der ganzen Erde heute. Wenn Sie, ich muss immer wieder das Wort sagen, wo Gott tot ist, ist auch der Mensch tot. Wo Gott nicht mehr anerkannt wird, dieser Gott der unendlichen Liebe und seine offenbarte Liebe nicht mehr akzeptiert wird, ist der Mensch tot. Hat er keine Bedeutung, geht man mit ihm um wie mit irgendeiner Materie, und das erleben Sie ja. Man bringt ihn um, so wie es gerade kommt. Es gibt ja Gegenden auf der Welt, wissen Sie, wo die Menschen untereinander, nicht Fremde, untereinander sich einfach erschießen, umbringen. Und das sogar in sogenannten kultivierten Staaten. Wo Gott tot ist, ist auch der Mensch tot. Da ist keine Ehrfurcht Und Ehrfurcht ist eben der Schlüssel zum Geheimnis auch eines Menschen, den ich liebe. Nun, es ist wirklich ein Staunen über einen Gott, der sich selbst entäußert, wie es im Philipperbrief 2,6 heißt. Er, der in der Gottesgestalt war, also der ewige Sohn Gottes, entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich. Wenn Sie dieses schlichte, einfache Wort, das uns so über die Lippen läuft, das können wir auswendig, aber ich glaube, wir haben es noch nie genug betrachtet, glaubt keiner von uns. Was das für ein unbegreifliches Ereignis ist, wie das ewige Wort, die Herrlichkeit des Himmels, wie es heißt, verlässt, das heißt, dieses Unendliche, Befreiende, dieses, das ganze Allerfüllen verlässt und eine begrenzte Geschöpflichkeit annimmt, in die Erniedrigung geht, dieses Gottsein gleichsam austauscht mit dem letzten Knecht, ja Verbrecher. Das ist, wenn Sie das, das sollten wir nie einfach nur so über die Lippen kommen lassen. Das ist einfach etwas Erschütterndes. Und da ahnen wir etwas von seiner Liebe. Und das muss man betrachten, gerade auch im Rosenkranzgeheimnis, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Ja. Jesus hat sein Ja gegeben zu einem verachteten Leben in dieser Menschwerdung, zu einem schmachvollen Tod, dass er am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben ist. Er, der in Gottes Herrlichkeit war, er, durch den die Schöpfung und alles geworden ist, in dem alles Bestand hat, er lässt gleichsam, möchte was sagen, die Gottheit zurück und geht in diese verachtete Geschöpflichkeit. Ja. Nicht bloß Geschöpflichkeit, sondern eine verachtete Geschöpflichkeit. Aber warum all das? Wenn Sie merken ja selber oder wissen ja selber und hören ja, dass viele Menschen das nicht glauben wollen. Sie lassen sich nicht einfach erschüttern, betroffen machen von dieser Wirklichkeit, sondern sie diskutieren es weg. War nicht notwendig, wäre einfacher gewesen und so weiter. Auch Theologen. Da merken Sie einfach, dass auch vielfach in der Theologie heute die Liebe fehlt. Und dann wird Theologie ganz leicht zum Irrtum. Warum all das? Um uns den höchstmöglichen Erweis seiner Liebe zu geben. Um uns den höchstmöglichen Erweis seiner Liebe zu geben. Wissen Sie, eine Liebe kann man nicht ausdenken, nicht analysieren. Vor einer Liebe kann man nur staunen und wer das nicht will, wird sie auch nie begreifen. Im Epheserbrief 5,2 heißt es, er hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Hingegeben. Der heilige Paulus sagt in 2 Korinther 5,14, die Liebe Christi drängt uns. Also die Liebe Christi zu uns, die drängt uns. Aber ich muss diese Liebe Christi immer wieder betrachten. Gerade auch, was wir jetzt gerade tun im Kreuz Christi, im Leiden Christi. Paulus will sagen, nicht so sehr das, was Jesus für uns gelitten hat, sondern vielmehr die Liebe, die ihn zu diesem Leiden bewogen hat. Diese Liebe fordert unsere Liebe heraus. Wenn Sie, ich muss auch bei seinem schrecklichen Leiden immer durchschauen auf die Motivation. Warum hat er es getan? Er wollte seine Liebe wirklich uns so vor Augen führen, dass wir es nicht mehr leugnen können. Denn wer so etwas für mich tut, ohne das zurückzunehmen, weil ich nicht antworte, sondern er bleibt dabei. Nicht? Da kann man doch nur noch staunend bejahen. Der heilige Franz von Sales sagt, wenn wir wissen, dass Jesus, wahrer Gott, uns so sehr geliebt hat, dass er für uns den Kreuzestod erlitt, ist das nicht, er bringt jetzt ein Bild, als ob unseren Herzen wie unter einer Weinpresse die Liebe entströmte, unter einer Gewalt, die umso stärker ist, je liebenswürdiger sie ist. Also seit wenn wir wissen, dass Jesus wahrer Gott ist, der uns sehr geliebt hat, und dann auf den Kreuzestod schauen, dann ist das wie eine Weinpresse, der aus uns, aber in einer wunderbaren Liebenswürdigkeit, gleichsam unsere Gegenliebe herauspresst. Jetzt, und trotzdem pressen heißt hier nicht zwingen, sondern in einer Gewalt der Liebe, vielleicht müssen wir so sagen, uns entlockt. Und Franz von Sales fährt fort, sterben will ich mit ihm, mich von den Flammen seiner Liebe verzehren lassen. Das ist ein Mann, der sich ansprechen ließ, der diese Weinpresse der Liebe in sich spürte, diese Macht der Liebe in der Hingabe Christi. Ja, er will mit ihm sterben. Er will auf gleiche Weise ihm antworten. Also darum werden Sie Leute finden wie Theresia von Avila, wo sie sagt, Herr, entweder sterben oder weiter leiden. Wo ihr Leiden gleichsam zum Brennholz der Liebe geworden ist. Wo Leiden für sie der Höhepunkt war, mit dem sie überhaupt die Liebe ausdrücken konnte. Das Wertvollste, womit sie ihre Liebe ausdrücken konnte. Der heilige Alfons von Liguri, der sagt, an seinem Herzen will ich leben und sterben. Weder Tod noch Leben können mich je von ihm scheiden. Und weiter sagt er, lieben oder sterben, jeder anderen Liebe, die im Wege steht, sterben, um der Liebe zu Jesus zu leben. So Alfons von Liguri. Da spüren Sie etwas von diesem Entbranntwerden, wenn ich den Herrn betrachte. Die Liebe Jesu Christi zu uns war so groß, dass er mit Sehnsucht jene Stunde erstrebte, in der er durch sein Sterben und seine Liebe beweisen konnte. In Lukas 12,50 heißt es, mit einer Taufe muss ich getauft werden, und wie drängt es mich, bis sie vollendet ist. Die Sehnsucht brennt bei Jesus auf diese Stunde am Kreuz hin. Die Sehnsucht. Johannes 13,1 drückt diese Sehnsucht folgendermaßen aus. Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, und er die Seinen in der Welt liebte, liebte er sie bis zum Ende. Das heißt eigentlich, bis zum Es geht nicht mehr. Jesus nennt es seine Stunde. Denn es war die Stunde des äußersten Erweises seiner Liebe. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, das hat die Liebe getan, die nicht um Würde besorgt ist, aber reich an Würde, mächtig an Güte ist. Wenn es der Liebe darum geht, so Bernhard, sich zu offenbaren, dann fragt sie nicht nach dem Rang des Liebenden, sondern sie denkt an das, was zum Herzen des Geliebten spricht. Also die Liebe denkt nicht an sich, sondern an den, den sie liebt. Er sagt, Jesu Hingabe am Kreuz, äußerste Entäußerung, spricht zum Herzen. Er denkt nicht an sich am Kreuz, sondern an die, für die er in Liebe stirbt. Deshalb verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Im Anblick des Kreuzes staunen viele Heilige und können nur noch sagen, o Liebe, unendliche Liebe. Ein Heiliger ruft einmal aus, wir haben die Weisheit selber außer sich gesehen, infolge des Übermaßes ihrer Liebe. Also Liebe geht über alle Weisheit hinaus. Der große Heilige Bonaventura, er preist die Wunden Jesu, von denen er sagt, die steinerne Herzen verwunden, eisige Geister entflammen und ein unbezügliches Gemüt mit Liebe erfüllen können. Die Wunden Jesu. Ja. Der Mystiker Johannes Tauler im 14. Jahrhundert, er sagt, dass die Betrachtung des heiligen Leidens Jesu ein großes Mittel ist, um die vollkommene Liebe zu Jesus Christus zu erlangen. Die Betrachtung des heiligen Leidens Jesu, ein großes Mittel, um die vollkommene Liebe zu Jesus Christus zu erlangen. In 1. Korinther 16, 22, da nennt der heilige Paulus sogar die Verfluchte, die sich weigern, Jesus Christus zu lieben. Nun, die Heiligen haben unablässig die Schmerzen Jesu Christi betrachtet. Das werden Sie überall finden. Wir können das gerade auch im schmerzhaften Rosenkranz in wunderbarer Weise tun oder im Kreuzweg. Der heilige Franz von Assisi, der wurde da sogar liebeglühend wie ein Seraphim. Er sagte, ich weine über die Schmerzen und die Schmach, die sein Herz erlitt. Und mein größter Jammer ist das, dass die Menschen, für die er so viel gelitten hat, dahinleben, ohne dessen zu gedenken. Und wissen Sie, manchmal gehören wir auch zu diesen Menschen. Es ist mein größter Jammer, Franz von Assisi, dass die Menschen, für die er so viel gelitten hat, dahinleben, ohne dessen zu gedenken. Schauen Sie mal, wie laufen wir an unseren Kreuzen vorbei, an unseren Wegkreuzen, an unseren Kirchen. Nichts denkend, nichts denkend. Furchtbar. Als man dem heiligen Franz in seiner Augenkrankheit etwas vorlesen wollte, sagte er, mein Buch ist Jesus am Kreuz. Also die gekreuzigte Liebe, eine Quelle der Liebe Gottes zu uns, die uns zur Gegenliebe einlädt. Und ein zweites noch, die Einsetzung der heiligen Eucharistie ruft ebenfalls zur Gegenliebe. In Johannes 13,1 heißt es, wissend, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen und die Seinen in der Welt liebend, ging er in seiner Liebe bis zum Äußersten. Er hat uns also das größtmögliche Zeichen seiner Liebe hinterlassen. Der heilige Bernardin von Siena, der vermerkt, dass sich die Liebeserweise im Angesicht des Todes dem Gedächtnis besonders tief einprägen und besonders geschätzt werden. Die Liebeserweise, die ein Sterbender einem noch gleichsam schenkt. Also zum Beispiel Freunde hinterlassen sich bestimmte Zeichen. Aber Christus hinterlässt uns nicht einfach vielleicht einen kostbaren Ring oder sonst etwas, sondern er hinterlässt uns seinen Leib, sein Blut, seine Seele, seine Gottheit, sich selbst, ohne irgendetwas zurückzubehalten. Und das im Geheimnis der Eucharistie. Deshalb müssen wir mit dem Geheimnis kostbar umgehen. Wir dürfen es nicht ausliefern, irgendwohin. Und ich glaube, das ist gerade auch die Diskussion, die wir heute führen. Wir müssen uns fragen, wie geht es Jesus, wenn ein Mensch ihn empfängt? Kommt er in eine Räuberhöhle oder kommt er in seinen Himmel? Wissen Sie, die alte Kirche hat vor der Kommunion immer den Menschen zugerufen, wer heilig ist, trete hinzu, wer nicht, der bereue. Müsste man heute auch sagen. In 1. Korinther 11, 23 bemerkt der Apostel, dass Jesus dieses Geschenk den Menschen ausgerechnet, sagt er, in der Nacht vermachte, in der die Menschen ihm den Tod bereiteten. Genau da hat er sich uns zum Geschenk gemacht. Und wiederum Bernardin von Siena sagt dazu, dass die Glut der Liebe Jesu nicht nur ihn getrieben hat zu einer Hingabe des Lebens, sondern das Größere war, dass er uns seinen Leib als Speise hinterlassen hat. Also Bernardin von Siena sagt sogar, nicht nur, dass er sich hingab am Kreuz, sondern das noch Größere deiner Liebe, dass er uns seinen Leib, sein Blut, seine Gottheit, seine Menschheit uns als Speise hinterlassen hat. Und darum nennt der heilige Thomas von Aquin die Eucharistie das Sakrament der Liebe, das Unterpfand der Liebe. Auch das ist eine Wirklichkeit, die wir viel mehr betrachten sollten und nicht so leicht dran vorbeigehen. Schauen Sie, gerade wenn ich an der Kirche vorbeigehe, der Herr wartet auf mich. Wir haben für alles Zeit, da ein Schwätzle und dort ein Schwätzle, aber dass wir geschwind in die Kirche reingehen, ihn begrüßen, das abholen, was er für uns bereithält, ihm danken für diese Liebe, dass er hier in einer unwahrscheinlichen, unendlichen Liebe auf mich wartet, um mich zu beschenken. Nicht? Also, ich glaube, das sollte wieder normal werden. Versuchen Sie alle, die Sie das jetzt hören, damit zu beginnen. Wenn wir da Menschenscheu fühlen, wenn ich vor einem Kreuz einen Hut abziehe oder auf das Kreuz schaue oder vielleicht ein Kreuz mache oder in eine Kirche hineingehe, wenn ich da Menschenfurcht tue und aus Menschenfurcht das nicht tue, dann muss ich mir auch das Wort Jesu sagen lassen, wer sich vor dem Herrn, vor dem Menschen verleugnet hat, den verleugne auch ich vor meinem Vater. Das muss uns auch klar sein. Aber sollten es nicht deshalb tun, das wäre ja wieder ein bisschen mehr Egoismus als Liebe, sondern wirklich aus dieser Liebe, als Antwort auf diese Liebe, die da auf mich wartet. Wenn Sie selbst, wenn die Menschen an der Liebe Gottes zweifeln sollten, könnten Sie jetzt aufgrund der Eucharistie nicht mehr zweifeln, dass Gott Sie liebt. Denn dieses Geschenk der Eucharistie umschließt alles andere, was Gott schenkt. Schöpfung, Erlösung, Auserwählung zur Herrlichkeit und so weiter. Denn Eucharistie ist das Angeld der himmlischen Heimat, die er uns geben will. Das Angeld der himmlischen Heimat. Der heilige Augustinus schreibt, scheint es nicht Wahnsinn zu sein, zu sagen, esset mein Fleisch, trinket mein Blut. Scheint es nicht Wahnsinn zu sein, sowas zu sagen? Doch, als Wahnsinn, sagt er, erscheint es nur Törichten und Unwissenden. Wissen Sie, schon damals, als Jesus diese Eucharistie verheißen hat in Kapernaum, im Johannes 6, 52, da verließen ihn viele mit den Worten, die ja mit ihm gezogen waren, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Oder auch diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Johannes 6, 60. Und ich denke, weil dieses Geschenk so unheimlich kostbar ist, hat der Herr auch immer wieder Zeichen gesetzt, um unsere Zweifel zu vertreiben. Wenn ich an Lanciano denke, in Mittelitalien, wo im 8. Jahrhundert plötzlich beim Zweifel eines Priesters die Hostie und der Wein sich umgewandelt hat in Fleisch und Blut und bis heute erhalten ist, und untersucht wurde in modernsten Laboratorien, wo man die unbegreiflichsten Dinge entdeckt hat. Und wenn ich daran denke, dass 1996 in Buenos Aires dasselbe Wunder geschehen ist, mit derselben Entdeckung im Labor, und dass 1913 in Polen dasselbe Wunder geschehen ist und auch vom Papst anerkannt wurde. Sehen Sie, wo wir spüren, der Herr will sich aufmerksam machen in diesem großen Geheimnis seiner Liebe. Er will uns unsere Glaubenszweifel nehmen, da wir ihn nicht sehen. Also man kann nur staunen über die Sehnsucht Jesu in der heiligen Eucharistie. Sehnlich hat es mich verlangt, mit euch dieses Paschamahl zu essen. Lukas 22, 15. Es ist der Ausdruck einer brennenden Liebe. Ja, er lockt uns noch mit der Verheißung, wer mein Fleisch isst, hat das ewige Leben. Johannes 6, 55. Oder bei Johannes 6, 53. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst, habt ihr das Leben nicht in euch. Also es ist eine Einladung, eine Verheißung, ja auch eine Warnung, die aus dem großen Verlangen fließt, in diesem Sakrament bei uns einzukehren. Und er ist es, der im Sakrament wandelt. Er schafft in uns Göttliches. Er verwandelt uns in göttliches Sein, immer mehr. Und wir müssen ihm den Raum geben, dass wir immer mehr ihm ähnlich werden. Das macht er, aber ich muss ihn empfangen, ich muss ihn einladen, ich muss ihn handeln lassen. Es ist das Handeln der Liebe, die wandelt, die neu schafft, die schöpferisch ist. Dionysius Areopagita sagt, die Liebe strebt immer auf Vereinigung hin. Und so sagt auch Thomas von Aquin, Liebende verlangen nach dem Einswerden beider. Und das ist in der Eucharistie in einer Weise möglich, wie es unter Menschen nicht möglich ist. Er geht wirklich in mich hinein. Wenn Sie, wir haben im Schwäbischen so einen Ausdruck, das war ein bisschen grob, aber irgendwo drückt das aus. Ich hab dich zum Fressen gern, sagen wir. Also das ist, ich möchte dich am liebsten ganz in mich hereinholen. Ich möchte dich ganz in mich, in mein Herz, in mein Innerstes hereinholen. Ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen grob, aber es drückt das aus, was hier Thomas von Aquin meint. Liebende verlangen nach dem Einswerden beider. Selbst wenn sich der Herr einmal verbirgt, also das heißt, wenn wir nichts fühlen, nichts spüren, gefühlsmäßig, das ist ja sehr oft, dann nur deshalb verbirgt er sich, damit wir ihn umso mehr ersehnen. Und so wollte er sich nicht einfach der ganzen Menschheit schenken in seinem Tod und in seiner Hingabe, sondern jedem Einzelnen. Nicht einfach nur der Menschheit als Ganzes, nein, jedem Einzelnen. Er sagt in Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst, sagt er, bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das geht um den Einzelnen. Der heilige Franz von Sales sagt, in keiner anderen Handlung erscheint der Erlöser zärtlicher und liebevoller als in dieser, in der er sich sozusagen selbst entäußert und sich zur Speise macht, um tief in unser Innerstes einzudringen und sich mit Herz und Leib seiner Gläubigen zu vereinigen. Ich glaube, auch das verdient immer wieder neues Nachdenken, Betrachten, Staunen. Und das ist der höchste Grad der Liebe, sich uns als Speise zu schenken. Höchste Grad der Liebe. Und wir sollten deshalb die Eucharistie empfangen, mit der lebhaften Sehnsucht in der Liebe zu Jesus Christus zu wachsen. Und nicht einfach so gewohnheitsmäßig und womöglich einfach nur als ja, so Tischgemeinschaft, wie man. Wir benutzen so, wissen Sie, ich möchte sagen, so herabwürdigende Ausdrücke, die Menschen im Bereich sehr gut sind, aber auf Christus hin, auf Eucharistien gesprochen, eigentlich deplatziert. Franz von Sales sagt, es gilt um der Liebe willen zu empfangen, was Liebe allein uns schenkt. Und so kann jeder sagen, wenn er den Leib des Herrn empfangen hat, wie es im Buch der Weisheit 7,11 heißt, alle Güter kamen mir zugleich mit der ewigen Weisheit und ungezählter Reichtum war in ihren Händen. Der heilige Vinzenz Ferreri schreibt, dass die Seele von einer einzigen Kommunion mehr gewinnt, als von einer ganzen Woche des Fastens bei Wasser und Brot. Wenn sie hier schenkt Christus mir, hier handelt Christus, nicht ich. Das Fasten ist immer noch das Handeln des Menschen. Manche haben die Frage, warum fühle ich mich oft so kalt beim Empfang der Heiligen Kommunion, gefühlsmäßig? Und Gerson antwortet darauf, willst du dich vom Feuer entfernen, weil du frierst? Ja? Also dann erst recht. Nein, wenn du dich kalt fühlst, geh umso öfter zur Heiligen Kommunion, vorausgesetzt, dass du ein ehrliches Verlangen hast, Jesus Christus zu lieben, mit Verstand und Willen, ehrliches Verlangen. Und Franz von Sales sagt, zwei Gruppen von Personen sollten oft zur Heiligen Kommunion gehen. Die Vollkommenen, um sich auf dem Weg zur Vollkommenheit zu halten. Und die Unvollkommenen, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Denn Christus ist es, der es in uns bewirkt. Also es bedarf eines großen Verlangens, heilig zu werden und in der Liebe zu Jesus Christus zu wachsen. Jesus lieben lernen. Danke vielmals fürs Zuhören.
Wir danken Ihnen, Pater Buob, für diesen Vortrag heute, der zweite Teil in Jesus lieben lernen. Pater Buob, geben Sie uns noch den Segen, dass wir Jesus den Raum geben, mehr Raum in unserem Leben, dass dies beschützt ist und dass wir die Kraft dazu haben und den Entschluss.
Jesus segne euch und schenke euch die Kraft des Heiligen Geistes, der euch bereitet, der in euch die Sehnsucht weckt, nach der vollkommenen Vereinigung mit dem lebendigen Wort Gottes, mit Jesus Christus, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.